Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 Reflexe. Als Ann Cotton mit 25 Jahren ihre Fremdwörterbuchsonette veröffentlichte, überschlugen sich die Kritiken vor Lob. Im Feuilleton fielen Begriffe wie literarisches Wunderkind, stärkste Stimme ihrer Generation und ähnliche Superlative. Um ihr zweites Buch, Florida Räume, wurde es weniger laut. Vielleicht, weil die neuen Texte sperriger, aber auch mutiger sind als die verspielten Fremdwörterbuchsonette. Irin Grüter hat Ann Cotton in Berlin besucht und mit ihr darüber gesprochen, wie sich ihr Schreiben seit dem ersten großen Erfolg verändert hat.
Sonette sind nun wirklich nicht das, was man von einer Autorin mit Jahrgang 1982 erwarten würde. Eine altmodische, nach strengen Regeln gereimte Gedichtform, die ihre größte Blüte zu Shakespeares Zeiten erlebte. Doch als Ann Cotton vor 4 Jahren ihren ersten Gedichtband veröffentlichte, ging sie so unkonventionell und spielerisch mit den alten Reimschemen um, dass dabei ein völlig neuer Ton entstand. Geschrieben hat sie die Texte, als sie neben dem Germanistikstudium in einer Buchhandlung jobbte und in den Mittagspausen Gedanken auf lose Zettel notierte. Dabei war sie zunächst gar nicht auf Lyrik aus, wie sie im Rückblick erzählt.
Die Sonette waren fast das Erste, was ich an Gedichten geschrieben habe. Was ich als Spiel geliebt habe, war diese Möglichkeit, mit der Sprache etwas darzustellen, wo man das Gefühl hat, ja, das stimmt, genau, so ist es. Eigentlich der totale Realismus. Also wenn es mir gelingt, diese Falte mit 3 Worten so darzustellen, dass ein anderer sie sieht oder dass ich sie genauso wiedersehe, dass irgendwas in mir sagt, das stimmt so, das war eigentlich das, was ich geliebt habe am Schreiben.
Das erzählt Ann Cotton bei einem Gespräch in ihrer kleinen Schreibstube im Berliner Wedding mit Blick auf die Flugzeuge, die in regelmäßigen Abständen vom nahegelegenen Flugplatz Tegel aus starten. Ihre Stimme klingt scheu, die Sprache ihrer Gedichte ist es nicht. Präzise und doch leichtfüßig, wie dahingeworfen wirken sie, die Fremdwörterbuchsonette in ihrem ersten Buch. Nicht alle sind klassische Sonette, immer wieder durchbricht sie das kunstvolle Wortkostüm und streut Alltagssprache und Slang, auch englische Wendungen ein, denn bis zu ihrem 5. Lebensjahr wuchs sie in den USA auf, bevor ihre Eltern nach Wien übersiedelten. Das Wechselspiel von geschliffenen Reimen und scheinbar schnöde dahingeschluderten Phrasen ergibt in Ann Cottons Lyrik einen ganz eigenen tänzerischen Klang. Selbstbewusst und ironisch, dann wieder schlicht und ernsthaft, wie in diesem Liebesgedicht.
Luna, unerheblich. Steig aus dem Fenster in die dunkle Luft und leise klirrt die Scheibe hinter deinem Arm. Der Duft bewegt sich kalt um was du suchst, als bloßen Hautgedanken. Deiner Hand gelang die Flucht schon ohne dich, dein Hirn hängt nach und kann sich, ob es deines, meines, nicht entscheiden. Sollte es deines sein, müsst's mich bedenken. Als meines sagt es auch schon du zu mir, so allgemein ist seine Hitze. Persistent und klein und dumm klammert es sich wissend an den Mond, so blank und weißlich wie ein Bild von dir von hinten. Und ängstlich dieses werde auch verschwinden, nimmt schläfrig offen diese kurzen Nächte ein. Das Fenster reflektiert die Scheibe aufmerksam und stumm. Am Fensterbrett liegt Staub und meine Ellenbogen löschen kleine Kreise am Metall. 3 Meter weiter weg beginnt das All und da knie ungelenkig ich, gedanklich dir verzogen. Lunar, 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 lunar. Auf diesem Glanzpunkt in den Himmel fahren, in diesem Bogen auf den Rasen ganz und gar Gefallen finden, landen, brechen und verknallen. Was ist damit? Denn deine Fresse ist banal. Wär nicht so dumpf liquide meine Langeweile, ich stünde nicht in Mondlichtnächten hier, versuchend dein umnachtetes Gesichtsquartier für eine Phase zum Trabant zu feilen. Wo ist es denn? Ein stummes, farbloses Fanal.
Lunar, unerheblich. Seit diesem Gedicht aus den Fremdwörterbuchsonetten sind 4 Jahre vergangen. Ann Cotton ist von Wien nach Berlin umgezogen, steht im Austausch mit anderen sprachkritischen Autoren, hat eine germanistische Studie über Listen in der konkreten Poesie geschrieben. Und so sehr sie die Texte aus ihrem ersten Buch mag, heute steht sie an einem ganz anderen Punkt.
Ich glaube, ich könnte es so nicht mehr schreiben, weil ich war dann auch von einer Stille umgeben, aber was, glaube ich, auch das Literaturverständnis oder so betraf, geschützt vom Akademismus und auch völlig weit ab von dem ganzen Literaturbetrieb. Also als ich das geschrieben habe, war ich einfach eine Germanistikstudentin und habe die Bücher gelesen, mit der Vorgabe, das korrekt zu verstehen oder so etwas. Die Liebe dazu war heimlich. Ich hatte in diesem Akademischen auch keinen Ort. Und insofern war ich ganz allein, wie irgendjemand letztens bemerkt hat, dass die Sprechstimme in den Fremdwörterbuchsonetten ganz alleine zu sein scheint. Während in den Florida-Räumen, da bewege ich mich schon längst seit einigen Jahren in diesem Literaturbetrieb, quatsche mit Volldampf da herum. Das heißt, von daher kommt ja auch so eine Skepsis gegenüber Sätzen, die es so leicht zu sagen sind. Auch, glaube ich, habe ich ein bisschen an Virtuosität gewonnen und dementsprechend auch Misstrauen an schnellen, gewandten Arbeiten mit Sprache. Das Gefühl, irgendwo einzugreifen in einen Diskurs, der schon besteht.
Die Position des Schreibens ist fraglicher geworden und das merkt man an Cottons zweiten Buch deutlich an. Die Florida-Räume vermeiden jede Gefälligkeit, manche Passagen sind ausgesprochen sperrig zu lesen. Es ist keine durchgehende Erzählung, sondern eine Sammlung von Lyrik und Prosa. Den Grundgedanken, der die Kapitel zusammenhält, erklärt die erste Seite mit einer kurzen Annonce, wie man sie manchmal als Werbung in Zeitschriften sieht. Wer selbst gerne schreibt und publizieren möchte, möge sich doch bitte melden.
Mit Schreiben Geld verdienen? Ihre intimsten Gedanken mit riskanten sprachlichen Mitteln preisgeben, Ruhm und Ehre dafür erhalten? Das klingt unwahrscheinlicher als der Mensch, der sich in den Lüften als Pilot verdingen soll. Das Unwahrscheinliche ist unser Metier. Ihres, unbekannterweise, Verzweiflung, Überlegung und Fleiß. Zusammen geben wir den Menschen mehr als die Boeing, die Selbsterkenntnis. Zuschriften an Postfach 3768 CH4500 Solothurn.
Selbsterkenntnis durch Schreiben. Warum kommt dieses Versprechen ausgerechnet aus Solothurn?
Das ist lustig. Also es hätte irgendetwas sein können. Solothurn hat sich richtig angefühlt, weil ich einmal dort war bei einem Literaturfest und mir dachte, das wäre eigentlich ein Hort für so etwas. Was mich sehr erlustigt hat, ist, dass eine Bekannte von mir, sie hat mir das Buch lektoriert und sie hat geglaubt, ich hätte das wirklich ausgeschnitten von irgendwo. Ist mir die Fälschung doch ganz gut gelungen. Wobei die Postleitzahl nicht stimmt, hoffentlich nicht stimmt. Ich habe gar nicht mal nachgeschaut, aber hoffentlich kommt auch nichts an irgendwo in ein Postfach.
Es ist ja weniger ein Aufruf an die Leser, als dass es eigentlich das Konzept des Buchs erklärt. Und dann spricht eine Art von Herausgeber, der sagt, dass er eine Auswahl an Texten, die da eingegangen sind, eine ganz kleine Auswahl nur hier in diesem Buch eigentlich vorstellt. Und diese Auswahl an Texten stammt von zum Teil sehr interessanten Absendern. Es ist ein Hund dabei, ein 200 Kilogramm Tierfreund. Es ist eine Art computerisierte Seele dabei. Dann sie selbst oder auch nicht an Cotton direkt benannt. Also es ist ein großes Spiel mit Positionen. Was war die Idee, dieses Buch aus dauerwechselnden Positionen aufzubauen?
Ja, es ist ja ein bekanntes Mittel, das viele auf ihre Weisen verwenden. Mir ging es eigentlich darum, die Texte, die ich geschrieben habe, die immer von mir selbst handeln natürlich, was, glaube ich, auch meistens mehr oder weniger der Fall ist beim Schreiben. Aber ich dachte, sie werden klarer, wenn man versucht, diese verschiedenen Teilaspekte in einem Bild oder in einer Figur zu gruppieren, damit das nicht alles so vage um ein einziges Zentrum des Autors kreist, sondern auch die Relativität oder die Subjektivität und auch die Möglichkeit, dass etwas falsch ist oder aus irgendwelchen Hintergründen verzerrt gedacht ist, in Erwägung zieht. Eigentlich wäre mir ein Wunsch, dass man als Leser nicht alles schluckt, sondern manchmal denkt, das ist ja irgendwie daneben.
Also es ist ein Buch, was die Reibung sucht oder auch den Protest des Lesers irgendwo.
Ja, das, wenn das ein bisschen provoziert, um das zu erreichen, dass man als Leser dann sich erinnert, dass man da bei dem Buch sitzt und es überhaupt nicht gegeben ist, dass man sich entscheiden muss, finde ich es gut oder finde ich es nicht gut. Mit dem Buch als Produkt liegt das immer sehr nahe, dass man sagt, also wenn es mir nicht gefällt, dann lese ich es nicht, wenn es mir gefällt, dann lese ich es, finde ich es gut oder finde ich es schlecht. Und dadurch, dass ich das als Artefakte präsentiere, die nicht einer Qualitätsbeurteilung unterliegen, sondern als Spuren oder als Fenster für Zusammenhänge dienen, wollte ich so eine andere Lesart, die etwas anderes sucht als Bestätigung oder Ablehnung.
Also es ist einerseits wie ein Spiel damit, dass da ja Leute diese Texte an einen Herausgeber, eine Instanz schicken, die sie irgendwie beurteilt. Und gleichzeitig möchte es genau dem Leser dieses Buchs gegenüber mit diesem Gefährlichsein wollen brechen.
Also die Anzeige ist ganz in dieser Sphäre des Qualitätsmarkts oder so. Und das Begleitschreiben wollte ich eigentlich schon so formulieren, dass man merkt, den Herausgebern, die sortieren aus, die haben nur sehr wenige genommen. Aber der Grund ist nicht die Qualität, oder es ist schon die Qualität, aber die Qualität hat einen Zweck. Und der Zweck ist die Klarheit oder die Verständlichkeit oder die Formulierung von etwas, was so noch nicht deutlich oder bekannt war. Dass das eigentlich das Kriterium ist für interessante Texte.
Dann schauen wir uns doch mal Stellen an aus diesem Begleitschreiben des Herausgebers. Würden Sie die Stelle lesen?
Es ist ein Irrtum zu glauben, wem es gelinge, ein Brett über einen Bach zu legen, der sei schon ein Brückenbauer. Und ebenso wenig genügt es, Metallstücke nach irgendwelchen Prinzipien aneinander zu nieten, um eine Stadt zu heilen. Es braucht, wie mir scheint, zur Heilung der Weisheit so etwas wie eine industrielle Revolution der Literatur. Sie hat solche Möglichkeiten. Unser Plan fängt also an mit einer rigorosen Ingenieurslehre, einer festen Grundlage im Satzbau, losgelöst von der Idee des Künstlerischen, welches nur unausgesprochen sein Heil entfalten kann. Damit könnten Sie endlich wieder etwas Großes bauen, dessen innere Struktur nicht einer pavillonösen Grundschule in Kansas gliche. Erst dann könnten wir der Menschheit Geheimnisse in ernstzunehmender Menge und Qualität beschaffen und später lebendig entnehmen. Wichtiger als irgendeine Schule ist, dass alles, was nicht stehen kann, auch wirklich einfällt. Wer wagte, ohne intime Kenntnis der Statik eine Stahlkonstruktion zu bauen? Und doch schreiben Menschen, die nicht merken, was sie daherreden, ganze Lastwagen voller Romane und nichts geschieht weiter. Also muss auch für die Literatur so etwas her wie Schwerkraft. Hat jemand Ideen?
Das ist eine ziemlich wütende Stelle. Ist es so, dass Sie einfach vieles langweilt von dem, was im Moment an Gegenwartsliteratur erscheint?
Ja, also vor allem die Erzählprosa. Ich schlage mir Bücher auf und das sind irgendwelche Namen und sind Fernsehserienversionen von Leben, wo das Leben interessanter ist als die Bücher. Aber ich finde, also jetzt beim Lesen ist mir wieder aufgefallen, wie eigentlich fast pubertär diese Invektiven und wir brauchen eine industrielle Revolution der Literatur ist und dass ich, glaube ich, damit auch mich selbst dem unterstellen will. Und ein Leser soll da denken, wird das denn erfüllt von diesem Buch? Ich meine, groß sprechen, aber das steht da überhaupt nicht.
Es heißt, es braucht so etwas wie eine industrielle Revolution der Literatur. Sie hat solche Möglichkeiten. Und es schien mir erstmal eine Art Protest gegen einen naiven Realismus in der Literatur. Ist es so?
Also ich finde Realismus eine starke und wichtige Forderung, weil ich mag es nicht, diese Texte, die nicht darauf aus sind, sich an der Welt zu messen, sondern versuchen irgendwie sich da rauszuwurschteln oder davon zu kommen. Und deswegen würde ich nicht sagen, ich bin gegen Realismus. Und gegen Naivität bin ich auch nicht, weil Naivität ist eigentlich nur sympathisch, außer sie ist quasi ein Infantilismus, ein sich blödstellen. Also nicht das Erzählerische ist falsch, sondern eine Einfachheit, also diese ganzen Phrasen, wie man muss den Leser abholen. So was wie auch im Fernsehen oder im Radio verwendet wird, um zu argumentieren, dass man die Dinge einfacher machen muss und pädagogisch so runterreden. Das ist alles etwas, was den Menschen unterfordert. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich immer denke, es wäre so viel möglich, weil das Denken quasi aktiv oder zumindest mit den Mitteln, die eigentlich dazu gedacht wären, ein bisschen zu stacheln oder zu reizen oder zu helfen, in Zusammenhänge wirklich zusammenzudenken, wird eher immer dagegen gearbeitet und versucht, Sachen auseinanderzuhalten oder Denken zu verhindern geradezu. Durch Kram, der aber immer dieselben relativ einfachen Strukturen wiederholt.
Gewohnte Strukturen durchbrechen, das versucht Ann Cotton in ihrem Buch Florida-Räume in jedem Kapitel aufs Neue. Denn, wie es im Vorwort des fiktiven Herausgebers heißt, wenn der Code nicht durchbrochen wird, verstehen wir nichts, als dass der Code reproduziert wird. Solche Thesen und Plädoyers gibt es viele in diesem Buch und nicht immer ist klar, wie ernst sie gemeint sind. Die Sprache schwankt zwischen Vollmundigkeit und Selbstironie, zwischen brennendem Eifer und schüchternem Abstandnehmen und immer wieder klingt so etwas an wie eine Belustigung über die eigenen hehren Ansprüche. Ein zentrales Kapitel, das mit dieser Gemengelage von Gefühlen spielt, ist aus der Perspektive eines Hundes erzählt. Ein Cocker streift ziellos durch Berlin, schnüffelt mal da, mal dort und trifft sich nachts mit anderen Hunden und Katzen auf einer abgelegenen Rennbahn, um über Literatur zu diskutieren. Eine Parodie auf die Gesprächsrunden von Berliner Jungautoren? Die Idee, aus der Hundeperspektive zu erzählen, sei eher zufällig entstanden, sagt Ann Cotton.
Ja, kamen wir irgendwie drauf beim Herumflanieren. Da war der Cocker einfach eine sehr prägnante Figur, wo es Spaß machte, den denken zu lassen, den so also mehr Spaß als ein Menschen, der zum Beispiel sich wie ein Cocker benimmt. Das ist dann gleich ein paar Stufen weniger lustig.
Warum eigentlich gerade ein Cocker? Das ist ja so die bravste aller Hunderassen.
Ja, aber sie ist die tollpatschigste, die tapsige und dann gleichzeitig irgendwie extravagante.
Also ist so eine extra unbeholfene Figur, die hier auch der Jungliterat ist.
Ja, also unbeholfen, lockig, ahnungslos und ziemlich eingebildet.
Also er streunt ja zuerst einfach mal quer durch Berlin. Da kommen verschiedene Berliner Eindrücke zusammen. Letzten Endes findet er dann die Trabrennbahn zu Marienfelde. Würden Sie die Stelle lesen?
Die Trabrennbahn zu Marienfelde liegt still an ihrem Platz neben einem Altersheim. In der Mitte der Bahn plätschert eine riesige Fontäne. Man könnte meinen, es zwitscherten die Vögel. Ein guter Wind geht und die Wolken ziehen, als wären sie in virtuellen Rennen eingesetzt, alle 2 Minuten über die Bahn hin. Die dreistufige Patina der 3 Renngebäude gemahnt an eine verwitterte, verstellbare Gartenliege. Die Sache einmal umgekippt und andersrum betrachtet. Das Interieur des ICE als griechischer Streitwagen vereint die Stile zum effizientesten Unsinn aller Zeiten. Die Trabrennbahn hat 3 Tribünen. Linker Hand türmt sich ein ausgefuchster Gletscher aus den späten 70er Jahren. Es spukt dort, man sagt, ein Kommunist sei bei den Bauarbeiten in die Grube gestoßen worden. Zu allen Tageszeiten, wenn nur das Fenster im Schatten liegt, sieht man jemanden die Jalousien hochziehen und herunterlassen. Ein regelmäßiger Besucher behauptet, er bekomme Wetthinweise vom Gespenst, und ein Profiwetter erwidert, er habe die angeblichen Hinweise verfolgt und das sei nichts dran. Ein Kommunist verstehe eben nichts vom Zocken, er kapiere die Natur des Zockens nicht.
Das also ist der Ort, wo diese Diskussion über Sinn und Zweck der Literatur und Art, wie sie gemacht sein soll, stattfinden. Erstmal, gibt es überhaupt ein reales Pendant? Gibt es diese Marienfelder Rennbahn?
Ja, die gibt es. Und auch diese 3 Tribünen sind genauso, wie ich es beschrieben habe. Finden auch Rennen statt, gelegentlich, aber nicht sehr viele. Es ist eigentlich eine Trabrennbahn, wo sie aber gelegentlich, glaube ich, auch Galopprennen machen.
Und warum ist das der Ort, wo über Literatur diskutiert wird? Eine Rennbahn ist etwas sehr Symbolisches, eigentlich ein Wettkampf, man tritt gegeneinander an, aber zudem, die treffen sich da nachts, die Hunde, die Streunenden.
Ja, es ist wirklich ein lustiger Ort, ich finde es irre, diese Gebäude sind immer da, die Pferde werden immer gepflegt und das Rennen ist irrsinnig kurz, ist eine Minute lang oder so. Dann wird gewettet und das ist so ein Konzentrationspunkt von Kapitalismus, wo der aber auch gleichzeitig schon marode, charmant, demodé ist. Und diese Hallen sind einsam und es schien mir, wie die meisten Bilder, glaube ich, aus Instinkt erst einmal verwendet und dann entfalten sich so langsam die Gründe, warum das der richtige Ort dafür war.
In den Diskussionen, die Hunde und Katzen auf der nächtlichen Rennbahn führen, geht's nicht nur um Sinn und Zweck von Literatur, sondern auch um die ominösen Florida-Räume, die dem Buch den Titel gegeben haben. Eine verwirrende Angelegenheit, wie aus einer Rede deutlich wird, die ein eloquenter Kater namens Flor vor der versammelten Truppe schwingt.
Was für ein heiliger Fluch sind doch diese Florida Rooms, das will ich sagen. Obwohl man außer sich ist, ist man dennoch befangen. Mundän sitzt der aufrichtige Kater, die Beine überschlagen, in all seinen undurchdachten Bekleidungen und beklemmenden Ansichten, wird gesehen, während er sich bis zur Erblindung verwirrt hat und kräht, um sich zu vergessen und die Wahrheit zu sagen. Zu den Florida Rooms zählen wir die Räusche, die Emphasen, die Einsichten und die Depressionen. Um hinauszukommen, muss man radikaler sein. Man muss einen Fuß vor den anderen tun. Flor zweifelt, ob er sich ausreichend ausgedrückt hat, kapituliert und wird brachial. Was ist denn Florida Room? Nun, das wollen wir eben herausbringen. Wir befinden uns ja in einem. Kommt endlich rein!
Eine widersprüchliche Angelegenheit. Ist ein Florida Room eine Art Zustand oder ist es eine Beschreibung dessen, was die Bedingungen sind für das Denken?
Also bei mir hat es so funktioniert, dass es eine Metapher ist einfach. die virulent wird. Oder die, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr sah ich dann überall Florida Rooms und fand das interessant, weil es wie ein Modell ist von vielem und man kann alles Mögliche darin sehen. Andere Leute reden zum Beispiel gern von Herrschaft und wo ein anderer Herrschaft sagen würde, sage ich vielleicht Florida Rooms. Und das gibt mir ein viel mächtigeres Gefühl, was, glaube ich, in vielen Orten gut wäre, wenn alle sich ein bisschen denkmächtiger fühlen würden oder betrachtungsmächtiger, weil der übrig gebliebene Kapitalismus dazu neigt, sich zu schützen vor Kritik, indem es alles Mögliche als unhintergehbar oder alternativlos darstellt, was eigentlich eine recht absurde Konstruktion ist.
Hat es mit dem Florida, gibt es da in Bezug?
Der Begriff hat mich schon lange, also hatte ich schon lange eine Sammlung von Texten darunter, weil es im Deutschen, glaube ich, ein nicht wahnsinnig gebräuchlicher, aber doch bekannter Ausdruck ist für eine Art von Wintergarten, oder so ein Zubau, so ein Glasanbau zu einem Haus. Und ich das einfach gerne mag, diese Mischung, also Florida von Leuten in den Mund genommen, die wahrscheinlich nie in Florida waren, die vielleicht mal gerne mal nach Florida wollten, aber wo Florida sowas darstellt wie Amerika vielleicht für Ostdeutsche oder so, das etwas Irreales, eine Art von Palmenutopie. Und da habe ich erstmal Texte darunter gesammelt, die eine Ausbuchtung sind, die einerseits den besonderen Teil vom Leben darstellen, so wie die Liebe, also was das Entscheidende, das Labor, wo wirklich die wichtigen Fragen unbeeinflusst von allen Banalitäten durchdacht werden und andererseits auch ein Raum, den man sich mal einrichtet und den man nie wirklich verwendet, wo man eigentlich nicht sich selbst ist, weil man ja mehr aus den Gewohnheiten besteht als aus diesen Theorien. Und wo die Utopie aber auch darin besteht, in so was Kleinbürgerlichem, dass es soll nur das Gute von außen reinkommen, nur die Sonne, es soll warm sein und dann, also Europa ist eigentlich ein Florida-Rum von der Welt.
So der Ort, wo auch alle hinwollen, was aber auch sehr schwer ist, reinzukommen.
Ja, vor allem ist es aber auch ein gated community, ein Aquarium, wo man auch nicht genau weiß, also sind die Fische privilegiert oder sind sie die Idioten der Situation.
Was mich an diesem Kapitel irritiert, auch interessiert hat, ist, dass da einerseits sehr viel über Theorie und die Funktion von Theorie diskutiert wird und gleichzeitig schien es mir wie eine Parodie einer Schreibschule. Also man sucht nach gemeinsamen Regeln und am Schluss endet das Kapitel aber damit, als der Cocker, also die Erzählperson, eigentlich gerade zum Höhepunkt aufläuft und sich auf die Hinterbeine stellt und seine Thesen äußert, dass er irgendwann merkt, dass der Rest der Leute, die da sind, oder Hunde, dass die schlafen alle.
Mit Schreibschulen hat es nicht so viel zu tun, glaube ich. Also, aber schon, also das ist natürlich eine Erfahrung bei Lesungen auch. Man ist inspiriert, man konzentriert sich dann wieder nicht. Am Ende geht man saufen sozusagen. Und ich finde das eigentlich in Ordnung. Also in der Fabel schlafen alle, es passiert nichts, aber die Sätze stehen da, weil es ja ein Buch ist. Das heißt, wenn es mir gelungen ist, zwei oder drei griffige Sätze in diesen Tiraden zu platzieren, dann ist die Arbeit nicht zunichte, nur weil die Hunde schlafen. Dennoch leitet die Fabel natürlich dann über in die Wirklichkeit, zum Beispiel der Depression von Cocker, der nachher durch die Nacht läuft und nur traurig ist und ihm die ganze Theorie nichts hilft. Und das ist dann auch immer das Problem der Theorie, dass sie gegen Depressionen, gegen Gefühle, gegen Geldnöte und so weiter erstmal nicht viel anhaben kann.
Diese Diskrepanz geht es oft in diesen Texten. Und diese große Anstrengung nach einem Gedankengebäude, nach einem Bild, was funktioniert, dabei kommen oft wenige verdichtete, so luzide Stellen heraus und danach eigentlich eine große Erschöpfung, das Gefühl von Vergeblichkeit.
Ja, hoffe ich auf Empathie.
Wir vermuten, dass alles stärker ist als Texte, steht an einer Stelle. Das heißt, wir mussten es einsehen. Das klingt resigniert. Und dieser Grundton durchzieht einige Texte in den Florida-Räumen. Aber auch der hintergründige Humor und die Selbstironie von Ann Cottons Erstling scheinen immer wieder auf, vor allem in den lyrischen Passagen. Hier sind die Gedichte allerdings nicht mehr so streng durchkomponiert wie in den Fremdwörterbuchsonetten. Die Verse sind freier, die Zeilen weniger ineinander verschränkt und dieser Bruch sei gewollt, sagt Ann Cotton.
Schon. Die meisten Sachen sind eben später erschienen, nur ein paar sind früher. Und sie haben nicht diesen Schutzpanzer des Sonetts. Und je später, desto mehr habe ich meine Zielvorstellung von Handwerk ausgesetzt. Der soll verständlich sein, soll nicht sich beruhen auf Konventionen. Zum Beispiel das Sonett, diese Gebildetheit. Also habe ich schon auch so gedacht, als junge Akademikerin, gut ist, was gebildet ist, gibt mir schon 10 Punkte oder sowas. Und davon wollte ich weg.
Was ist Ihr Verhältnis zur Form von Gedichten? Also es kommt mir vor, als wäre da zum einen eine unglaubliche Sprachlust, eine große Freude an der Form, Schönheit und dann wieder eine tiefe Skepsis darüber, wie schön eigentlich ein Gedicht sein darf.
Ja, also ich finde schön ja auch manchmal etwas Zerstörerisches oder etwas, was ziemlicher Konsens darüber herrscht, dass es schön ist, was man vielleicht lyrische Schönheit nennen könnte. Ich finde es auch wahnsinnig schön, manchmal einfach die Bewegung eines Bruchs oder einer Ausflucht, einer Explosion oder so. Auch die ist ebenso schön wie etwas, was das Gestische beschränkt auf so ein Gärtnerverhältnis vielleicht. Also dass man denkt, also das ist ein Bereich, Lyrik macht man so, man muss auch zärtlich sein zu allem und Sorge tragen und alles gut organisieren. Also dafür habe ich große Achtung, ich bin daran auch nicht so gut, aber ich werde immer verführt von irgendwelchen, von der Schönheit einer rosenköpfenden Bewegung.
Das heißt jetzt in Florida Rum, in einem Gedicht verbannt die Zärtlichkeit aus dem Gedicht. Würden Sie die Stelle lesen?
Verbannen wir die Zärtlichkeit aus dem Gedicht. Lärm mit Zimbeln und Kindern, komm und das Geräusch von Gangschaltungen. Das war aber zu vorsichtig jetzt. Du liebst dein Fahrzeug, was? Scheiß drauf, scheiß auf die Übersetzung. Lieb deinen Feldzug, verdrisch einen Hund und verzieh dich, bevor das Gedicht zu Ende ist oder dein Bier umkippt. Pass auf, es steht schlecht.
Das klingt schlecht gelaunt und ist doch keine Absage an die schöne Form. Denn der freie Vers, sagt Ann Cotton, bedeutet für sie eine größere Herausforderung als die strengen Vorgaben des Sonetts.
An sich finde ich das Gefährliche daran, dass man jede Zeile, die man da hinschreibt, bejaht. Man kann dann nicht sagen, ne, die Zeile habe ich nur geschrieben wegen dem Sonett, wegen der Form, wegen der Dialektik, damit sich's reimt und weil der Gedanke dann so und so diesen Reiz der Verschränktheit bietet. Sondern die Zeile steht da, weil ich sie liebe und weil sie schön ist und weil sie wahr ist oder so etwas. So, das atmet, finde ich, die Form des freien Verses aus. Und insofern, es fühlt sich für mich an, als hätte ich mich aufs Glatteis hinausgewagt mit diesen freien Versen.
Auf diesem Glatteis experimentiert Ann Cotton in ihrem neuen Buch wild und ernsthaft zugleich, fordert neue künstlerische Visionen ein und erzählt gleichzeitig davon, wie sie ihr schon beim Beschreiben entgleiten. Nicht nur der Leser gerät oft ins Schlittern in den Florida-Räumen, auch die Autorin selbst verstrickt sich immer wieder in ihre Skepsis über die Form und Möglichkeiten der Sprache. Am deutlichsten wird das im Kapitel mit Gedichten, die eine gewisse Ann Cotton eingesandt hat. Es endet mit diesen Zeilen.
Mein Versuch, aus dem Gelingen herauszureden, ist ein von vornherein Scheitern. Ich möchte nicht solche Gedichte schreiben, mit Zeilen und so. Nein, nein, ich gehe jetzt und hänge meinen Mantel an den Nagel.
Ann Cotton hat ein letztes Gedicht gelesen aus ihrem Buch Florida Räume. Es ist letzten Herbst bei Suhrkamp erschienen, wie auch ihr erster Lyrikband Fremdwörterbuch Sonette. Irin Grüter hat Ann Cotton in Berlin besucht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.